Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht und die Frage lautet, was haben diese Bilder gemeinsam? Bitte, ihr seid dran. Vorbereitung, genau. Also ich weiß nicht, welches Bild ihr euch davon ins Wohnzimmer hängen würdet in dieser Zeit. Der Jürgen hat ja eben schon eine Menge aufgezählt, was alles zur Adventszeit gehört. Und ich nehme an, die meisten von euch würden den Adventskranz dem Stadion vorziehen. Adventszeit, das hat bei uns heute häufig was damit zu tun, dass man es sich gemütlich macht. Dass man viele Lichter ansteckt in der dunklen Jahreszeit, weil man irgendwie dem Dunklen trotzen will. Aber eigentlich bedeutet Advent ja nicht so ein gemütliches und behagliches Warten darauf, dass Jesus wiederkommt, weil wir uns besinnen, dass er schon mal da war. Eigentlich würde zu dem Warten im Advent viel eher die ungemütliche Haltung auf der Stadionbahn passen, weil man den Startschuss nicht verfehlen will und weil alles in einem angespannt ist, damit dann, wenn es losgeht, man wirklich volle Kanne dabei ist. Auf was warten wir eigentlich im Advent? Ist ja immer so ein bisschen eine komische Zeit. Der Jürgen hat schon gesagt, ja, wir erinnern uns daran, dass Jesus gekommen ist. Das stimmt, aber wieso sollen wir auf ein Ereignis warten, was schon längst Vergangenheit ist? Also hat Adventszeit irgendwie auch immer damit zu tun, dass wir uns daran erinnern, dass Gott das Versprechen gegeben hat, wiederzukommen. Und daran handeln auch viele der Adventstexte. Und einen davon schauen wir uns heute an, aus dem Propheten Jeremia, wo Gott ein Versprechen macht. Und den Leuten sagt, haltet euch bereit, wenn der Startschuss kommt. Ich lese aus Jeremia 23, die Verse 5 bis 8. Siehe, Tage kommen, Spruch des Herrn. Da werde ich für David einen gerechten Spross erwecken. Er wird als König herrschen und weise handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Land. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden, und Israel kann in Sicherheit wohnen. Man wird ihm den Namen geben, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Darum siehe Tage kommen, Spruch des Herrn. Da sagt man nicht mehr, so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israels aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel aus dem Nordland und aus allen Ländern, in der er sie verstoßen hatte, heraufgeführt und zurückgebracht hat. Dann werden sie auf einem eigenen Boden wohnen. Von wem stammt das folgende Zitat? Erwartet mein Kommen beim ersten Licht des fünften Tages. Ja, dankeschön. Wenigstens einer, der es zugibt, dass er das geguckt hat. Gandalf, Herr der Ringe, zweiter Teil, zwei Türme. Die Schlacht um Rohan. Die Situation war mehr als ausweglos, denn die Leute hatten sich zurückgezogen in ihre Bedrängnis, in eine Burg, die aber so langsam nachgab unter dem Ansturm der Feinde. Aber Gandalf hat gesagt, ihr könnt euch auf mich verlassen, ihr müsst nur so lange durchhalten, bis ich komme. Und ich verspreche, ich komme in 5 Tagen, wenn die Sonne aufgeht, und dann bringe ich die Rettung mit. Erwartet mein Kommen beim ersten Licht des fünften Tages, in Anführungszeichen, als Zitat sagt Gott seinem Volk. In einer ähnlich aussichtslosen Situation. Der Text spricht in eine Situation, in der es kein eigenes Land mehr gab. Wir sind gerade mit vielen Kriegen in dieser Welt konfrontiert und haben das Glück, es nur aus dem Fernsehen zu kennen. Aber genau das war die Situation des Volkes Israel, in die dieser Text hineinsprach. Kein eigenes Land mehr. Stattdessen hatte es Tod und Verderben gesät, Gewalt und Vergewaltigung. Städte und Dörfer waren dem Erdboden gleichgemacht und Jerusalem war Geschichte. Und in diese Situation hinein sagt Gott seinem Volk, erwartet mein Kommen beim ersten Licht des fünften Tages, denn ich komme als der König der Gerechtigkeit. Gott hätte sich hier durchaus auch anders nennen können. denn er hat ja viele Titel. Aber er spielt hier an auf den letzten König, der zur Zeit des Jeremias noch lebte. Jerusalem gab es auch noch. Und Zedekia heißt übersetzt, Gott ist meine Gerechtigkeit. Aber er lebte ein Leben, was alles anders war als ein Leben der Gerechtigkeit. Und Gott sagt in diesem Text auch, verlasst euch nicht auf Menschen. Verlasst euch nicht als Juden auf eure Könige und eure Regierung, deren Gerechtigkeit nichts anderes ist als ein Witz. Denn ich bin der König der Gerechtigkeit und erwartet mein Kommen in den Zerbruch eures Lebens. Aber was ist das, ein König der Gerechtigkeit? Wäre ich Jude in der damaligen Zeit oder auch heute, würde dieser Text Begehrlichkeiten wecken. Begehrlichkeiten an einen Staat, in dem es endlich gerecht zugeht. Begehrlichkeiten, dass jetzt endlich alles richtig wird, da wo wir wohnen. Was ist denn das, ein gerechter König? Das ist doch einer, der die Bösen bestraft und die Guten belohnt, oder? Und das sind doch schon mal gute Voraussetzungen für einen Staat und für eine Gesellschaft. Ein guter König, ein Gerechter, das ist der, der alle gleich behandelt. Aber hier klingt auch an, als Nachkomme David, dass es sich bei diesem gerechten König tatsächlich um jemanden handeln könnte, der eine richtige geballte Macht hinter sich versammelt und der mit dieser geballten Macht die Bösen und Korrupten zur Rechenschaft zieht und den Staat neu aufblühen lässt. Denn immerhin war David der König, in der die staatliche Ausbreitung des, oder die geografische Ausbreitung des Staates Israel am größten war. Und wenn Gott sagt, erwartet mein Kommen beim ersten Licht des fünften Tages, dann kommt der Nachkomme Davids, der König der Gerechtigkeit, dann weckt das richtig Begehrlichkeiten, dass jetzt alles anders wird. Aber was heißt das eigentlich, Gerechtigkeit? Ein Gerechter in den Augen Gottes ist nicht ein Mensch, der sich an alle Regeln gehalten hat. Gerechtigkeit interpretieren wir ja eigentlich nur von Paulus her. Und wir sagen, ja, gerecht sind wir, weil Gott uns gerecht gesprochen hat. Gerechtigkeit, das hat für uns was damit zu tun, Gott hat uns unsere Schuld vergeben in Jesus Christus. Wir haben sozusagen getauscht, Jesus Christus hat unseren Platz eingenommen und wir den von Jesus Christus. Und das hat uns gerecht gemacht. Gerechtigkeit, würden wir sagen, ist etwas, was Gott verleiht. Ein gerechter Mensch wäre also in unserem Sinne als Neutestamentler ein Mensch, der durch Jesus Christus gerecht gemacht wurde. Im Alten Testament ist Gerechtigkeit aber etwas ganz anderes. Im Alten Testament gilt ein Mensch als gerecht, wenn er sich für die Gesellschaft eingesetzt hat, für die Gleichheit und Würde der Menschen. Ein Gerechter im Alten Testament ist einer, der dazu beiträgt, dass die Unterschiede zwischen Menschen aufgehoben werden und dass Menschen wieder in ihr Recht und ihre Würde eingesetzt werden. Ein Kapitel vorher beschreibt Jeremia genau diese Gerechtigkeit und sagt, so spricht der Herr, sorgt für Gerechtigkeit und befreit die Beraubten aus der Hand ihrer Unterdrücker. Ihr sollt die Fremden, die bei euch wohnen, nicht ausbeuten und die Schutzlosigkeit der Waisen und Witwen nicht ausnutzen. Hört auf, in diesem Land das Blut unschuldiger Menschen zu vergießen. Gerechtigkeit im Alten Testament ist also etwas, was mit dieser Welt zu tun hat. Mit dem Verhältnis von Menschen untereinander, mit den Beziehungen in einer Gesellschaft von oben und unten. Ein gerechter König in diesem Sinne, das wäre einer, der für seine Gesellschaft eintritt. Einer, der dazu beiträgt, dass es keine Außenseiter mehr gibt und keine Unterdrückten. Einer, der gute Lebensbedingungen schafft, und zwar für alle. Der Gesetze erlässt, die sinnvoll sind, weil sie das Leben ermöglichen, das Leben aller. Und das ist viel mehr als Geld und Besitz. Ein gerechter König ist nicht ein König, in dem alle dasselbe verdienen und es keine Reichen mehr gibt. Ein gerechter König ist einer, der dafür sorgt, dass die Reichen keine Privilegien haben und sich mit ihrem Geld keinen Einfluss erkaufen können, um die Armen auszubeuten. Und noch einiges mehr. Und Gott selbst stellt sich als so ein gerechter König vor, dem die Beziehung in der Gesellschaft im Herzen liegt. Und im Psalm 147 wird er angebetet mit folgenden Worten: Er, Gott, verschafft den Unterdrückten Recht. Den Hungernden gibt er zu essen. Die Gefangenen macht er frei. Die Blinden macht er sehend. Die Verzweifelten richtet er auf. Er beschützt die Gäste und Fremden im Land und sorgt für die Witwen und Waisen. Der Herr liebt alle, die ihm die Treue halten, aber die Pläne der Treulosen vereitelt er. Der Herr bleibt König für alle Zeiten. Zion, dein Gott wird herrschen von Generation zu Generation. Preist den Herrn. Halleluja. Das ist es, was Gott sagt, wenn er seinem Volk in Jeremia sagt: Wartet, denn es kommt der König der Gerechtigkeit. Und was er tut und wie er regiert, das wird hier beschrieben. Erwartet mein Kommen, denn dann, wenn ich komme, werden alle gesund. Und keiner wird mehr als Migrant behandelt, sondern alle gehören dazu. Dann werden die Korrupten, die Ungerechten, die Bösen zur Rechenschaft gezogen und für immer beseitigt. Dann bin ich König für immer. Ich weiß ja nicht, was du dir unter dem Himmel vorstellst, aber das stellt Gott sich darunter vor. Und dann kam er tatsächlich, der König genau dieser Gerechtigkeit, und hieß und heißt Jesus Christus und hat genau das getan und hat sich vor die Sünder gestellt, vor die Frau, die Ehebrecherin, und hat sie vor dem Tod durch den Pharisäerpöbel gerettet. Er ist in das Haus des Zachäus gekommen und hat aus einem zutiefst Ungerechten einen gerechten Menschen gemacht, der dazu beigetragen hat, dass sich in seinem Umfeld genau diese Gerechtigkeit ausbreitet, indem er den Menschen, denen er Unrecht getan hat, wieder zurecht verholfen hat und zu ihrem Geld. Er kam und hat die Blinden sehend und die Lahmen gehend gemacht. Er hat Feste gefeiert und alle Menschen an einen Tisch geholt. Und es hat keine Rolle mehr gespielt, woher jemand kam oder was er getan hat. Denn an diesem Tisch, an dem Jesus Feste gefeiert hat, da hatte jeder Mensch die gleiche Würde, egal welche Vorgeschichte er mitgebracht hat. Und er hat eine Gemeinschaft ins Leben gerufen, die Gemeinde und die Kirche, in der die Würde des Einzelnen wiederhergestellt ist, in der jeder gleich wichtig ist und dieselbe Bedeutung hat. Denn, so sagt Paulus, in dieser Gemeinschaft und in Christus gibt es weder Männer noch Frauen, weder Sklaven noch Herren, weder Juden noch Griechen noch Römer, sondern es gibt nur die eine Würde, die wir alle teilen und die uns durch Jesus Christus verliehen wurde. Als Christus am Kreuz starb, hat er nicht nur dafür gesorgt, dass unsere Schuld ein für alle Mal vergeben ist. Er hat etwas noch viel Grundlegenderes und Tieferes getan. Denn er hat uns ein für alle Mal verwandelt. Und er hat aus Sündern Heilige gemacht. Und nirgendwo im Neuen Testament werdet ihr finden, dass Paulus oder andere Briefschreiber Menschen aus der Gemeinde als Sünder bezeichnen, sondern immer als Heilige, trotz ihrer Fehler und mit ihrer Schuld. Denn das ist es, was Jesus getan hat. Und was bedeutet das? Es bedeutet, dass er die Menschen, die Sünder waren, auf eine Stufe gehoben hat mit Gott. Er hat uns zu Heiligen gemacht. damit wir dem Heiligen ins Auge schauen können. Er hat unsere Würde als die Ebenbilder Gottes wiederhergestellt und uns unser Recht zurückgegeben, Kinder Gottes zu sein. Das ist die Gerechtigkeit, die Jesus erschaffen hat. Und deshalb ist er der gerechte König. In der Adventszeit werden wir uns zurückziehen, wenn wir Lichter anstecken und es uns gemütlich machen. Dann sind uns unsere Sehnsüchte und Wünsche, unsere tiefen Bedürfnisse vielleicht näher als sonst. Und ich lade euch ein, einen Augenblick für euch zu überlegen, was sind im Augenblick eure tiefsten Sehnsüchte, eure größten Sorgen, eure existenziellsten Wünsche, die ihr dem König der Gerechtigkeit bringen würdet. Ich lade euch ein, für euch im Augenblick im Kopf eine kleine Liste zu machen, was da die größten Sorgen, Bedürfnisse und Wünsche sind. Und Jesus sagt, ich bin dein König der Gerechtigkeit. Ich habe deine Würde vor Gott wiederhergestellt. Durch mein eigenes Leben, was ich für dich gegeben habe. Und du kannst mir deine Wünsche und tiefen Bedürfnisse anvertrauen. Denn ich bin der König der Gerechtigkeit und du liegst mir am Herzen. Deine Sorgen liegen mir am Herzen. Das, was du wirklich brauchst, ist bei mir gut aufgehoben. Und deswegen ist Advent auch eine Zeit des sorglosen Wartens und da wären wir jetzt eher bei den Eingangsbildern und dem Adventskranz. Tatsächlich sagt Jesus auch, ich lade dich ein und mach's dir gemütlich mit deinen Wünschen und mit dem, was du brauchst, denn ich bin für dich da. Und das, was dir am Herzen liegt, das liegt auch mir am Herzen, denn ich bin dein König der Gerechtigkeit. Im ersten Teil dieses Adventstextes geht es darum, auf wen die Juden und wir warten, auf den König der Gerechtigkeit. Und dann gibt es da noch einen zweiten Teil, der lautet, darum siehe, Tage kommen, Spruch des Herrn. Da sagt man nicht mehr, so wahr der Herr lebt und die Söhne, der die Söhne Israels aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel aus dem Nordland und aus allen Ländern, in die er sie verstoßen hatte, heraufgeführt und zurückgebracht hat, dann werden sie auf ihrem eigenen Boden wohnen. Dieser Text nimmt eine Katastrophe voraus. Ich habe es eben schon gesagt, als Jeremia es geschrieben hatte, war die Katastrophe noch nicht geschehen. Jerusalem stand noch. Aber der Text nimmt die Katastrophe schon voraus und spricht genau in dieser Zeit, wenn das passieren wird. Wenn alles verloren schien. Wenn der Staat von den Babyloniern aufgelöst wurde und die Menschen verschleppt. Und dann kommt Gott Und vielleicht ist die Situation nicht wie in der Ukraine, sondern eher wie im Sudan, wo schon seit Jahrzehnten Bürgerkrieg herrscht. Oder in den Ländern wie Syrien oder Afghanistan, wo es eigentlich nichts mehr zu hoffen gibt. Und in eine solche Situation hinein kommt Gott mit einer provokativen Ansage und sagt: Ich will, dass ihr mir vertraut, denn obwohl es nichts mehr zu hoffen gibt, wird es wieder was zu hoffen geben. Obwohl es scheinbar keine Zukunft gibt, will ich, dass ihr ernsthaft glaubt, dass ich euch eine Zukunft verspreche. Und ich werde euch zurückbringen in dieses Land und dieses Stück Welt, denn das habe ich euch gegeben als ewiges Versprechen und es gehört euch. Und wo auch immer ihr jetzt seid, in welchem Exil, ich bringe euch dahin zurück und wir bauen dieses Land gemeinsam auf. Das geschah zum ersten Mal ein paar Jahrzehnte nach diesem Text, als der König Kyros die Babylonier besiegt und die Juden zurückgelassen hat in ihr Land, um den Tempel wieder aufzubauen. Und das geschah dann noch einmal 1948 bei der Neugründung des Staates Israels, 1850 Jahre nach dessen Auflösung im Jahr 70 durch die Römer. Und so ist es manchmal bei prophetischen Texten. Sie zielen nicht genau auf einen Punkt in der Zukunft, sondern manchmal auf mehrere. Und manchmal auch auf Zeitschleifen, so nach dem Motto: Es hat sich ereignet und wir gehen zurück und es ereignet sich wieder. Nur ein kleiner Nebeneinschub. Aber das ist es, worauf dieser Text zielt. Und was Gott den Juden versprochen hat, ist nicht: Ich bringe euch zurück in das Land und dann zeigen wir es allen. Sondern was Gott den Juden versprochen hat, wäre: Ich bringe euch zurück in dieses Land und dann bitte, lasst uns gemeinsam eine Gesellschaft der Gerechtigkeit aufbauen. Lasst euch darauf ein, mir zu vertrauen. Lasst euch darauf ein, dass ich der Herr bin und ich euch Recht verschaffe. Das wäre dann zumindest, denke ich mir, eine gute Anwendung dieses Textes. Und Gott sagt: Wenn das geschieht, dann wird es alles in den Schatten stellen, was ihr vorher hattet. Ihr werdet nicht mehr das Passafest feiern, sage ich jetzt mal übertrieben. Denn das, was der Anfang eurer Geschichte war, denn dafür steht ja das Passafest, das wird Vergangenheit sein, denn es gibt einen neuen Anfang in eurer Geschichte. Und ihr werdet nicht mehr Passa feiern, sondern der Tag, an dem ich euch zurückgebracht habe aus der Zerstreuung in euer Land, das ich euch geschenkt habe, damit ihr dort ein gerechtes Volk seid, in einer gerechten Gesellschaft lebt, denn dazu seid ihr berufen. Sorry. So ist es leider manchmal. Auch mit eurer Wunschliste, die ihr eben gemacht habt. Auf der einen Seite bedeutet Advent ganz relaxed darauf warten, dass der König der Gerechtigkeit dir hilft. Auf der anderen Seite dauert es manchmal sehr lange, wie auch in unserem Text, dass Gott sich in Anführungszeichen seiner Verheißung besinnt und sie in die Tat umsetzt. Wenn du so einen tiefen Wunsch hast, so eine große Sorge in deinem Leben, dann lade ich dich ein, nicht irgendwie darauf zu hoffen, dass Gott dir hilft, denn dieses irgendwie wird dir leider keine Ausdauer geben. Sondern ich lade dich ein, diese Sorge und diesen Wunsch an eine Verheißung zu knüpfen, die dir Gott in seinem Wort macht. Und dann kann es sein, dass eine anstrengende Zeit dir bevorsteht, nämlich die Zeit des Wartens. Wenn du nächstes Mal im Bahnhof bist und auf die Deutsche Bahn wartest, die mal wieder eine halbe Stunde Verspätung hat und alle um dich herum meckern, dann kannst du einfach ganz relaxed bleiben. Und werden alle sagen, wie kannst du ja eigentlich so relaxed bleiben, wo man ständig auf die Bahn warten muss, dann kannst du sagen, ach ja, ich bin Christ, ich bin warten gewohnt. Denn genau das ist leider der Fall. Gott lässt uns manchmal lange warten. Gott ließ sein Volk 1850 Jahre lang warten, bevor der Staat Israel neu gegründet worden ist. Vermutlich lässt er dich nicht 1850 Jahre warten, bis er seine Verheißung erfüllt. Und warum Gott es tut, ich habe keine Ahnung, aber er lässt tatsächlich manchmal lange auf sich warten. Und dann ist Warten tatsächlich was Anstrengendes. Dann entspricht es tatsächlich dem Bild der Läuferin im Stadion, dass wir all unseren Glauben zusammennehmen und so lange im Theater sitzen bleiben und so lange vor dem geschlossenen Vorhang, obwohl alle anderen schon gegangen sind und gesagt haben, hey, es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht mal darauf zu warten, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Es lohnt sich nicht mal darauf zu warten, dass Gott deine Sorgen sieht. Das Stück ist vorbei, du kannst gehen. Dann wünsche ich dir, dass du dich erinnerst, dass Gott sein Volk lange warten ließ, bevor er seine Verheißung erfüllt. Aber dass Gott mit seinem Namen dafür einsteht, dass seine Verheißungen für immer gelten. Oder wie der Jürgen vorgelesen hat, das Wort Gottes nie vergeht. Und wenn du in einer solchen Erwartungshaltung gerade bist und schon lange betest und schon lange wartest, dann fülle die Zwischenzeit damit, indem du so lebst, wie Gott es sich wünscht, als gerechter Mensch, der in seinem Umfeld, da wo er ist, dazu beiträgt, dass die Würde der Menschen gestärkt und erhalten wird. Denn so würde auch Jesus leben, der gerechte König. Falsche Richtung. Wir warten in dieser Adventszeit, oder wir machen uns bewusst, dass wir in dieser Adventszeit warten darauf, dass Gott seine gerechte Welt aufrichtet, für uns und alle, die zu ihm gehören. Wir warten darauf, dass Gott alle seine Verheißungen diesbezüglich in Erfüllung gehen lässt, aber auch die Verheißungen, die er uns in der Zwischenzeit gegeben hat für unser ganz normales Leben. Und wo auch immer dich Gott warten lässt, möchte ich dich ermutigen, dich nicht daran irritieren zu lassen, dass es manchmal lange dauert, bevor Gott seine Verheißung erfüllt. Aber er wird es tun. Geh nicht weg und bleib beim Warten. Und in der Zwischenzeit lebe in gespannter Erwartung und bete und lebe als gerechter Mensch, der anderen Menschen so begegnet, wie es der König der Gerechtigkeit selber tun würde. Amen.